Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Herzlich willkommen zum libertären Podcast mit dem Rückblick auf den Monat November. Und da ging es ganz schön rund. Es gibt weiterhin viele Proteste gegen die neue Asylgesetzgebung der Bundesregierung. Die Bundeswehr hat eine neue Werbekampagne gestartet, die zum Adbusten einlädt. In Berlin wurde versucht, ein Haus zu besetzen, um ein neues soziales Zentrum zu eröffnen. Und im Hambacher Forst wurde leider eine vierte Person eingeknastet. Im Podcast geht es diesmal um die Aufstände der letzten Jahre in Ägypten, das Bündnis Hände weg vom Wedding und den Wobbly Joe Hill. Wie immer haben wir außerdem Neuigkeiten aus aller Welt und witzige Satiren für euch bereit. Anfangen wollen wir mit einem Beitrag über die Aufstände in Ägypten und die derzeitige Situation dort. Wir haben dazu mit einem Aktivisten gesprochen.
Der 19. November 2011. Die zweite große Aufstandswelle in Kairo beginnt, nachdem ein Sit-in von jugendlichen Aktivistinnen von Polizei und Militär angegriffen wird. Sie hatten sich auf der Mohammed-Mahmoud-Straße versammelt, einer Seitenstraße des Tahrir-Platzes, da sich nach der Absetzung Mubaraks unter der Herrschaft des Militärs nichts geändert hatte, weil sie die zahlreichen politischen Gefangenen befreit sehen möchten. Auch sind sie da aufgrund der brutalen Aufstandsbekämpfung der letzten Monate sowie dem, was am 9. März passierte. Damals stürmten Militär, Polizei und Schlägertrupps das Lager am Tahrirplatz und verhafteten unter anderem 17 Frauen. Sie wurden in ein Militärgefängnis gebracht und vor zahlreichen Soldaten einer Leibesvisitation unterzogen. Mit dieser widerlichen, erniedrigenden Praxis sollte die Jungfräulichkeit der Betroffenen bewiesen werden. Dies sei eine Reaktion auf die Vorwürfe gewesen, nach denen es zu zahlreichen Vergewaltigungen durch Angehörige des Regimes gekommen ist, wie später der aktuelle Präsident und damalige Geheimdienstchef Assisi in einem Interview als vermeintliche Rechtfertigung angab. Wir sprachen mit Abdullah, der in der Protestbewegung aktiv war und im November einen Vortrag über die Hintergründe des 19. Novembers sowie die aktuelle Lage in Ägypten gehalten hatte. Für ihn stellten besonders die Ereignisse vom 9. März in Verbindung mit der Forderung nach der Freilassung politischer Gefangene die Motivation dafür dar, am 19. November 2011 auf die Straße zu gehen.
Am 9. März hat er auch diesen Fräulein-Test für die Frauen gemacht. Und das war super beleidigend. Ohne Geschlechterdemokratie gibt es gar keine Demokratie. Und wenn wir nicht die Rechte oder die Würde der Frauen nicht so respektieren, das heißt also, wir haben nichts geschafft.
Die Mohammed-Mahmoud-Straße nahe dem Tahrirplatz wird auch als Museum der Revolution gesehen. Denn an den Häuserwänden ist durch Streetart dokumentiert, was passiert ist. Die Aufstände vom 19. November hielten fast zwei Wochen an. Begonnen hatten sie mit einem Sit-in von rund 50 Personen. Später wuchs die Anzahl der Leute in die Tausende. Es wurden im Laufe der Tage über 30 Personen getötet, über 2000 verletzt. Dann kam es erneut zu Wahlen. Anders als zu Beginn der ägyptischen Aufstände im Januar 2011, beteiligten sich diesmal die islamistischen Kräfte des Landes überhaupt nicht an den Protesten. Wobei auch im Januar die Muslimbruderschaft erst in Erscheinung trat, nachdem sich die Leute den Tahrirplatz schon angeeignet hatte, wie Abdullah erklärt.
Am 23. Januar 2011, zwei Tage vor dem Aufstand, gab es Bekanntgabe von dem Führer der Muslimbruder und er hat erklärt einfach, dass die Muslimbruder nehmen nicht daran teil. An der Demo am 25. Januar. Am 28. Januar haben sie abends, nach die Jugendliche allein einfach die Polizei von dem Tahrirplatz rausgeschmeißt habe, haben sie am Abend daran teilgenommen als Feier. Und die wollte einfach das nicht verpassen.
Perspektiven auf ein Neuaufkommen der Aufstände sind besonders schwierig. Unter anderem aufgrund verschiedener Gesetze, die genau dies verhindern sollen. So sieht das Protestgesetz vor, dass jegliche nicht regimekonforme Demo erst erlaubt werden muss.
Stell dir vor, ich will gegen die Polizei demonstrieren, aber in Ägypten ich muss einfach eine Erlaubnis von der Polizei kriegen. Ich gehe einfach zu einer Polizeistation, ich gehe hin, hey, tut mir leid, ich will gegen euch demonstrieren. Stell dir vor, können Sie mir ein Erlaubnis geben? Natürlich nicht. Und das Problem für die Angehörige des heutigen Militärdiktators. Also die dürfen einfach auf die Straße gehen ohne Erlaubnis. Warum? Weil sie stehen einfach auf der Seite des Generals. Und es war übrigens auch ein Vorschlag von den Muslimbrüdern in dem ehemaligen Parlament auch, dass sie wollten dieses Protestgesetz mit allen Artikeln ganz genau. Und Al-Sisi hat einfach alles von ihnen genommen und er hat das danach umgesetzt.
Dabei nimmt das Ganze abstruse Züge an. Denn das Ganze kann und wird auch so eingesetzt, dass jegliche Versammlung von mehr als 3 Leuten, bei denen sich öffentlich über politische Inhalte ausgetauscht wird, als Demonstration gewertet wird. Das ist dann nicht erlaubt und wird bestraft.
Zwischen 5 und 15 Jahre im Knast. Und es gibt so viele Kollegen und Genossen, die schon im Knast sind wegen Protestgesetz.
Weiterhin ist es extrem schwierig, sich zu organisieren. Dafür sorgt auch ein Gesetz, das die Finanzierung durch ausländische Institutionen, NGOs und so weiter verhindern soll.
Weil wenn du Außenfinanzierung, also von irgendeiner anderen internationalen oder nationalen Organisation oder sowas kriegst, das heißt also, du bist Verräter. Und du kriegst entweder also lebenslanges Haft oder kannst du auch Todesstrafe kriegst.
Hinzu kommen Antiterrorgesetze, ständige Überwachung, kontrollierte Massenmedien. Die Situation erscheint mit dieser Gesetzeslage fast aussichtslos. Druck ausländischer Regierungen auf das aktuelle Regime könnte hier vielleicht etwas ändern. Dabei ist aber auch klar, dass Staaten wie die BRD über die Militärdiktatur in Ägypten nicht unglücklich ist, da so zum Beispiel auch Flüchtlingsströme über das Mittelmeer besser verhindert oder gelenkt werden können. Für die Leute vor Ort ist es unter den aktuellen Bedingungen jedenfalls schwierig, sich zu organisieren, aber auch eine soziale Basis für eine neue Protestwelle aufzubauen. Besonders der Kontakt zwischen progressiven Kräften und den verarmten Teilen der Bevölkerung, den Obdachlosen und Hungernden, wird vom Staat unterbunden.
Es gab eine Kampagne von einem Typ mit seiner Frau und die sind momentan im Knast, weil sie versuchten einfach, die obdachlosen Kinder zu helfen. Es ist immer, weißt du, also du kannst alles sagen, du kannst alles machen, aber nicht für Armen. Und es ist immer die größte Gefahr. Weil die verstehen ganz genau, wenn die Armen unseren Diskurs kriegen, das heißt, am nächsten Tag haben wir wieder den Aufstand. Und deswegen, die versuchen, mit allen möglichen Weisen oder Maßnahmen zu verhindern, einen Kontakt mit den Armen zu haben. Sonst hast du einfach alles. Du hast die Macht, wenn du die Armen, Kontakt mit den Armen hast. Dann hast du die Macht im Staat.
Das heißt, schon selbstorganisierte gegenseitige Hilfe wird vom Regime bekämpft. Dennoch, für Abdullah ist die eigene Perspektive klar. Es kann nur mit einem friedlichen Massenprotest zu Veränderungen kommen.
Wir haben die gleiche Perspektive, dass wir ganz friedlich wieder auf die Straße ausgehen müssen. Wir sind nicht von bewaffnetem Widerstand überzeugt. Wir sind auch dagegen. Weil das Problem, also die ägyptische Gesellschaft ist auch sehr kompliziert geprägt und du kannst einfach nicht für einen bewaffneten Widerstand rufen, weil wir haben schon das Modell in Syrien. Und fast alle arabischen Länder, die haben fast die gleiche Gesellschaftsstruktur. Und deswegen, wir können das nicht wiederholen. Und wir sind extrem davon überzeugt, dass es muss einfach also einen passiven Widerstand sein.
Genau deswegen sind die Repressionsgesetze wie das Protestgesetz, aber auch die Verfolgung der Obdachlosenhilfe so gravierend. Aber es gilt zu hoffen, dass es den Leuten gelingen wird, wieder mehr Menschen zu mobilisieren. Denn die Aufstände der letzten Jahre haben laut Abdullah bei vielen Leuten etwas bewirkt. So auch bei ihm selbst.
Ich komme aus einer muslimischen konservativen Familie. Und ich habe nach dem Aufstand total alles geändert bei mir. Weil ich habe so viele Sachen besser verstanden. Und ich habe einfach verstanden, dass was der Staat und die Familie und was ich in der Schule gelernt habe, das sind falsch. Und deswegen, also der Aufstand hat mir selber einfach also die Chance gegeben, wieder zu denken und wieder Prinzipien zu bilden.
Krasse Sache. Wenn ihr auch AktivistInnen kennt, die über Aufstände und Erfahrungen in ihren Ländern berichten können, gebt uns Bescheid. Wir machen gerne einen Beitrag darüber. Weiter geht's mit Ereignissen in Berlin. Und zwar mit einer kämpferischen Stadtteilgruppe im Wedding.
Auf unseren Anwalt.
Mit seinen Tricks hat er bisher alle rausgeklagt.
Die Situation.
Eine Bande von Immobilienhaien sitzt zusammen im Luxusrestaurant und prostet sich zu. Bald schon sind die lästigen MieterInnen raus aus der Wohnung, die die überhöhte Betriebskostenabrechnung nicht einfach hinnehmen wollten. Das ist das Setting von Folge 6 der beliebten Weddinger Daily Soap, Verdrängt in Berlin. Das ist kein Videoprojekt, sondern eher eine Art Fortsetzungsroman, der leider auf realen Begebenheiten beruht.
Genau, es gibt eine Daily Soap, die wir auf jeden Fall allen wärmstens empfehlen würden, die heißt Verdrängt in Berlin, findet ihr auf unserer Homepage, wo es vor allem halt darum geht, halt wirklich praktische Solidarität mit Betroffenen hier konkret von Zwangsräumungen auch zu leisten. Denn für uns ist es wichtig, eben mit den Betroffenen wirklich konkret auch zusammenzuarbeiten und Perspektiven, Widerstandsoptionen auch zu entwickeln. Und das ist eine Wohngemeinschaft in der Dubliner Straße gewesen, eine von vielen Wohngemeinschaften oder von Mieterinnen, die durch steigende Mieten und dadurch perspektivisch natürlich auch von Zwangsräumungen auch betroffen sein können. Und wir möchten mit dieser Kampagne, nenne ich es jetzt, oder mit der Serie Verdrängt in Berlin, nochmal darauf hinweisen, dass es wirklich jede Person auch betreffen kann, diese Problematik.
Die Daily Soap findet sich auf der Website der Stadtteilpolitischen Initiative Hände weg vom Wedding aus Berlin. Mit der Initiative führten wir Ende November ein Interview, das wir bald veröffentlichen werden. Im folgenden Beitrag soll darauf aufbauend, aber auch mit anderem Material der Gruppe kurz ihre Arbeit vorgestellt werden. Eines der Hauptthemen ist natürlich die Mietenfrage.
Alle Menschen sollten sich frei entscheiden können, wie und wo sie wohnen möchten. Niemand anderes sollte die Möglichkeit haben, diese Entscheidung einzuschränken. Wir wollen keine Mieterhöhungen mehr erdulden und Sanierungen gegen unseren Willen haben wir satt. Alle, die eine Wohnung brauchen und wollen, sollten auch eine bekommen. Wohnungen sind Lebensräume, um die wir kämpfen werden. Wir lassen uns nicht einfach verdrängen und zwangsräumen. Vermietern und Hauseigentümern, denen es nur um noch mehr Profite geht, sagen wir den Kampf an.
So heißt es unter dem Punkt Mietenstopp ist möglich im Selbstverständnis der Gruppe. Daher auch der Name Hände weg vom Wedding. Mit dem Verhindern von Zwangsräumungen, mit Demonstrationen im Kiez, mit Informationsveranstaltungen will die Gruppe auf die politischen und sozialen Verhältnisse vor Ort einwirken. Dabei spielt das Thema der Sprache natürlich auch eine Rolle.
Wir probieren, so gut es geht, in mehreren Sprachen Texte und Schriften zu veröffentlichen. Das ist vornehmlich Deutsch, Englisch, Türkisch und wenn es geht Arabisch. Es ist zunehmend wichtig, weil wir möchten natürlich auch die Leute ansprechen, die bei uns im Kiez wohnen. Und es sind natürlich nicht nur Deutsch-Muttersprachlerinnen. Aber da gibt es sicherlich noch sehr viel Bedarf, das zu verbessern. Aber wir arbeiten daran und sehen auch, dass es Anklang findet. Also auch beispielsweise, wenn wir durch Kieze laufen mit einem Transparent, beispielsweise an der Demospitze, wo auch mal arabische oder türkische Phrasen oder Slogans draufstehen, dann findet das sehr wohl Anklang und es gibt uns auch ein gutes Gefühl, da auch mal über unseren Tellerrand hinauszuschauen.
Mieterverweigerung ist tot! Häuser besetzen sowieso! Mieterverweigerung ist tot!
Abgerundet wird das von einer dezidiert antikapitalistischen und antistaatlichen Position, bei der es zuallererst darum geht, dass die Leute handeln, die direkt betroffen sind und keine Stellvertreterpolitik stattfindet.
Und darum gehen wir in die Bündnisse, in die Gremien, in die nachbarschaftliche Arbeit, auf die Straße, um uns mit diesen Leuten auch zu vernetzen, um denen auch zu zeigen, dass im Rahmen dieser kapitalistischen Stadtentwicklung, Gentrifizierung ist ja in aller Munde, die Aufwertung der Stadt, der Ausverkauf der Stadt, das heißt, dass die Stadt immer mehr segregiert wird in die Menschen, die kapitalistisch profitieren vom Wohnungsmarkt und Leute, die eben nicht davon profitieren und damit halt ganz klar ausgegrenzt sind, die immer weiter von der Innenstadt in die Außenbezirke oder darüber hinaus verdrängt werden, Leute, die rassistisch kontrolliert werden in die U-Bahn, auf den Plätzen, Leute, die von Rassismus auf dem Wohnungsmarkt beispielsweise betroffen sind. Und da möchten wir eine solidarische Perspektive entwickeln. Das heißt, wie wir gerade gesagt haben, mit den Betroffenen zusammenkommen und sich gemeinsam wehren und nicht das Vertrauen in Parlamente, in Parteien setzen, sondern vielmehr wirklich in einer Selbstorganisierung von unten das Ganze entwickeln.
Das Motto der Initiative lautet gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung. So ist es dann kein Zufall, dass auch das Thema Rassismus und Refugees ganz oben auf der Agenda steht. Passend dazu gab die Gruppe vor kurzem eine Broschüre heraus, in der unter anderem Antworten auf die häufigsten Vorurteile gegeben werden. Auf die Aussage, in Deutschland gibt es schon zu viele Ausländer, heißt es in der Antwort beispielsweise:
Nur ungefähr 9% der in Deutschland lebenden Menschen haben keine deutsche Staatsbürgerschaft. Von diesen bilden Menschen aus anderen Ländern der Europäischen Union mit 44% die größte Gruppe. Zahlen aus 2014. Dagegen befinden sich mit rund 0,4% aller hier lebenden Menschen nur wenige Asylsuchende in Deutschland, wie Kriegsflüchtlinge und politisch Verfolgte. Gemessen an der Bevölkerungszahl nehmen andere europäische Länder wie die Schweiz und Schweden mehr als viermal so viele Asylsuchende auf wie Deutschland. Weltweit leben in Ländern des globalen Südens wie Pakistan und dem Iran die meisten Geflüchteten. Von allen 51,2 Millionen Flüchtlingen auf der Welt, Zahlen aus 2013, beantragen gerade einmal 0,2% Asyl in Deutschland. Von diesen Asylsuchenden wurden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2014 über 70% abgelehnt.
Mehr zur Initiative, ihrer Zusammensetzung und ihren diversen Aktivitäten erfahrt ihr auf ihrem Blog unter händewegvomwedding.blogsport.eu, Hände mit AE, und bald bei uns im Interview auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de.
Passend dazu haben wir ein erstes Musikstück für euch, nämlich Hände weg von Matondo.
Yeah. Berlin ist eine Weltstadt, darum kommen sie alle zu uns. Man für die Reichen machen sie unsere Straße kaputt. Alles verändert sich, alles wird schöner und bunter für Touris. Politiker brauchen sich nicht wundern, wenn darum noch Blut fließt. Denn viele Zugezogene machen es sich hier bequem. Und die Leute, die hier schon jahrelang wohnen, müssen gehen. Denn die Miete wird zu teuer, sie können sie nicht mehr leisten. Da wo noch keiner wohnen wollte, wohnen heute die Reichen. Die Bewohner, sie werden hier einfach zwangsgeräumt. Es kann jeden treffen, darum merkst du die Angst, die heult sich. Es ist unfair, Leute, kommt zu uns her, ändern die Stadt auf Kosten der Einwohner ein Grund mehr, um auf die Straßen zu gehen und zu rebellieren. Wir müssen uns mobilisieren, dagegen demonstrieren. Wir dürfen uns nicht verdrängen lassen, wir müssen uns wehren, unsere Rechte bewahren, denn keiner darf sie uns nehmen. Wir bleiben in unserer Gegend, keiner kriegt uns hier raus. Unsere Kieze und Bezirke stehen nicht zum Verkauf. Eure Sanierungen, Räumungen und die weiteren Pläne zerstören meine Stadt, denn alles wird die nur noch zur Szene. Wir bleiben in unserer Gegend, keiner kriegt uns hier raus. Unsere Kieze und Bezirke stehen nicht zum Verkauf. Anstatt die Mieten solltet ihr lieber die Löhne erhöhen. Euch geht's nur ums Vermögen, doch wir lassen uns nicht zerstören. Viele zogen gezwungenerweise an den Rand von Berlin. Die Stadt verändert sich, wann werdet ihr es endlich kapieren? Da wo die Reichen sich zeigen, müssen die Preise auch steigen. Man muss die Scheiße vermeiden, sonst kann hier keiner mehr bleiben. An alle Investoren, ich will, dass ihr eines bedenkt. Ihr könnt Häuser sanieren, doch keine Bewohner verdrängen. Und fairerweise werden manche auf die Straße gesetzt. Neue Center-Passagen, man freut ihr Arkaden hier weg. Sie planen für große Gebäude, überall wird gebaut. Auch da wo wirklich Geld benötigt wird, bezahlen sie kaum. Jetzt wo viele Touristen kommen, wird hier alles saniert. Wir leiden darunter, aber die Investoren kassieren. Sie erneuern die Gegend, aber nicht zu unseren Gunsten. Wegen überteuerten Mieten sind schon viele verschwunden. Guck, systematisch schieben sie uns an den Rand dieser Stadt. Aber wir bleiben alle und machen für niemanden Platz. Wir bleiben in unserer Gegend, keiner kriegt uns hier raus. Unsere Kieze und Bezirke stehen nicht zum Verkauf. Eure Sanierungen, Räumungen und die weiteren Pläne zerstören meine Stadt. Denn alles wird hier nur noch zur Szene. Wir bleiben in unserer Gegend, keiner kriegt uns hier raus. Unsere Kieze und Bezirke stehen nicht zum Verkauf. Anstatt die Mieten solltet ihr lieber die Löhne erhöhen. Euch geht's nur ums Vermögen, doch wir lassen uns nicht zerstören. Ich hab nichts gegen Zugezogene, hab nichts gegen die Yuppies, hab nichts gegen Studenten, Hipster oder gegen die Touris. Doch sie benehmen sich hier kaum, kotzen rum und sind frech. Werden sie von echten Berliner bedroht, rennen sie weg. Ich seh nur noch teure Kameras und verwunderte Augen von Touristen in Gruppen, die durch meine Gegend die laufen. Wir sind tolerant, aber lassen uns von keinem verdrängen. Dieser Kampf geht weiter, darum werden wir weiterhin kämpfen. Wir sagen Hände weg, was? Hände weg von Berlin, Hände weg, was? Hände weg von Hamburg, Hände weg, was? Hände weg von München, oh. Hände weg, was? Hände weg von Frankfurt. Anti, woo! Antikapitalista, oh. Anti, Antikapitalista, Anti, yeah. Antikapitalista, Antikapitalista, yeah. Wir bleiben in unserer Gegend, keiner kriegt uns hier raus. Unsere Kieze und Bezirke stehen nicht zum Verkauf. Eure Sanierungen, Räumungen und die weiteren Pläne zerstören meine Stadt, denn alles wird hier nur noch zur Szene. Wir bleiben in unserer Gegend, keiner kriegt uns hier raus. Unsere Kieze und Bezirke stehen nicht zum Verkauf. Anstatt die Mieten solltet ihr lieber die Löhne erhöhen. Euch geht's nur ums Vermögen, doch wir lassen uns nicht zerstören. Wir bleiben in unserer Gegend, keiner kriegt uns hier raus. Unsere Kieze und Bezirke stehen nicht zum Verkauf. Eure Sanierungen, Räumungen und die weiteren
unseren Plänen zerstören meine Stadt, denn alles wird die nur noch zur Szene. Wir bleiben in unserer Gegend, keiner kriegt uns hier raus. Unsere Kieze und Bezirke stehen nicht zum Verkauf. Anstatt die Mieten solltet ihr lieber die Löhne erhöhen. Euch geht's nur ums Vermögen, doch wir lassen uns nicht zerstören.
Wie fast immer geht's auch in unserer Serie Emma sagt weiter.
Englisch, aber wir kommen direkt.
Psst! Leute, seid mal ruhig. Emma will was sagen.
Die lebendige Wahrheit der sozialen und wirtschaftlichen Wohlfahrt wird nur durch den Eifer, die Tapferkeit und die unnachgiebige Entschlossenheit intelligenter Minoritäten Wirklichkeit werden, aber nicht durch die Masse.
Emma sagt. Unsere Rubrik mit Zitaten von Emma Goldman. 2015 jährt sich der Todestag der russischen Anarchistin nun zum 75. Mal. Zu diesem Anlass hört ihr ausgewählte Einblicke in ihr Denken.
Eine bewegende Geschichte hatten wir auch lange nicht. Leider gibt's auch diesmal nicht so richtig eine. Wir haben aber trotzdem ein geschichtliches Thema. Und zwar geht es um Joe Hill. Vielleicht habt ihr den Namen ja vor kurzem erst gelesen. Es gab nämlich im Supermolli ein Konzert mit dem Motto Joe Hill ain't dead. Um herauszufinden, um was es ging, haben wir mit einem der Organisatoren des Konzerts gesprochen. Elmar, du hast ja hier ein Konzert organisiert oder warst Teil von einer Konzertorga. Das ist mit dem Thema Joe Hill ain't dead. Wer ist denn Joe Hill überhaupt oder wer war Joe Hill?
Ja, Joe Hill ist ein Gewerkschafter gewesen, Musiker, Wanderarbeiter, Einwanderer in die Vereinigten Staaten, der vor 100 Jahren einem Justizmord zum Opfer gefallen ist. Joe Hill war Schwede, kam aus einer Hafenstadt in Schweden namens Gävle, bedeutende Hafenstadt damals für schwedische Verhältnisse, und ist dann mit seinem Bruder zusammen um die Jahrhundertwende in die USA ausgewandert, um sein Glück zu machen, wie viele Schweden. In Schweden war so ein Amerika-Fieber damals, die Verhältnisse in Schweden waren erbärmlich, ähnlich wie in Deutschland, und dann haben die gehofft, in den USA ihr Glück zu machen. Das war so die herrschende Propaganda und die Hoffnung, die sich dann aber als Trugschluss herausgestellt hat. Und dort in den USA wurde er zum radikalen Gewerkschafter und hat da dann vor allen Dingen eine Karriere als Liedermacher gemacht. Ist in verschiedenen Streiks aktiv gewesen, die auch für heute eine große Bedeutung haben für die USA, also Streiks für Redefreiheit auf öffentlichen Plätzen, auch für Arbeiter und einfache Bürger. Das wurde halt von der Polizei bekämpft und von den örtlichen reichen Leuten, Meinungsführern, wurden die halt eingesperrt und so weiter. Die haben das an vielen Orten an der Westküste und in den Rocky Mountains durchgesetzt, in manchen auch nicht. Und gestorben ist er vor 100 Jahren, also am 19. November 1915 in Salt Lake City. Dort kam er in der schwedischen Community unter, vor allen Dingen unter Bergarbeitern, und hat da versucht, für seine Gewerkschaft zu organisieren, die Industrial Workers of the World. Und dann fiel er einem sogenannten Frame-up zum Opfer, also eine typische Sache für die Vereinigten Staaten. Es passiert ein Verbrechen und man sucht einen Schuldigen, einfach um die Statistik zu bereinigen und um nebenbei jemanden zu erledigen, den man sowieso auf dem Kieker hatte. Und in dem Fall war das halt Joe Hill. Und das Verfahren erregte internationale Aufmerksamkeit. Es half aber alles nichts und er wurde dann am Ende hingerichtet von einem Firing Squad, was ist das auf Deutsch, im Erschießungskommando im Gefängnishof. Die Geschichte geht dann noch weiter, das ist das Interessante. Er hat verfügt, dass er in Utah nicht tot über dem Zaun hängen will, in diesem bigotten Mormonenstaat. Seine Leiche wurde nach Chicago überführt, dort gab es eine riesengroße Begräbnisveranstaltung. Sie wurde eingeäschert, diese Asche wurde in kleine Päckchen verpackt und in alle Ortsgruppen der IWW weltweit und in den Vereinigten Staaten verschickt. Diese Briefe wurden abgefangen und 1987 in Archiven wiederentdeckt beim FBI. Und dann hatte Joe Hill ein Weiterleben auch noch über Lieder, über seine eigenen Lieder, aber auch 10 Jahre nach seinem Tod kam ein berühmter Song raus, I Dreamed I Saw Joe Hill Hill Last Night, erstmal als Gedicht. In den 30ern ist es vertont worden und Joan Baez hat das in Woodstock gesungen, also 1967, und damit so Joe Hill wieder ins Bewusstsein dieser neuen Protestgeneration gebracht. Ja, und die Industrial Workers of the World feiern jetzt in den USA so eine kleine Wiederauferstehung. Es gibt jetzt auch einen Song von Anti-Flag, der sich mit Joe Hill beschäftigte, 1915 heißt der. Also Joe Hill hat dann über seinen Tod hinaus so ein Weiterleben erfahren und ist im Grunde eine Ikone der amerikanischen Popkultur.
Und ihr habt jetzt diese Ikone aufgegriffen sozusagen und zum 100. Todestag, wenn man es mal ausrechnet, ein Konzert organisiert. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, jetzt das zu machen? War das einfach so ein spontaner Einfall oder schwimmt ihr ein bisschen auf der Welle aus den USA mit?
Ja, ich selber spiele in einer Band, The Overall Brigade, und wir spielen schon seit vielen Jahren Joe Hill Songs oder Songs der Wobblies. Joe Hill war nicht der einzige Liedermacher, es gab auch noch Haywire Mac, oder die Wobblies haben auch dieses Lied Solidarity Forever groß gemacht, das war Ralph Chaplin. Ja, solche Lieder spielen wir, aber auch andere Bluesstücke oder so radikale Arbeitersongs aus den USA, das ist unser Ding. Und von daher hatten wir da einen sehr engen Bezug zu und haben uns dann irgendwie mental schon länger auf diesen Tag vorbereitet und dachten, da müssen wir doch irgendwie was machen. So kam das. Dann haben wir einen Aufruf gestartet, dass Leute sich melden, mitmachen können, wer da Bock drauf hat. Ja, und da haben sich dann verschiedene von selber gemeldet. Zum Beispiel unser Kollege Donald aus Salt Lake City hat sich halt auf den Artikel im Industrial Worker, der Zeitung der IWW, den wir da lanciert haben, gemeldet. Oder ein anderer aus Göttingen. So, das ist ganz von selber dann entstanden. Wir haben auch ein paar Prominente angefragt. Also Billy Bragg zum Beispiel hat mal Ende der 80er, als die Asche von Joe Hill in den Archiven, aus den Archiven zufällig wieder auftauchte, die da aus dem Postverkehr gezogen wurde, 1916, hat einen Teil davon geschluckt. Und Otis Gibbs auch, die haben wir auch angefragt, oder Tom Morello, aber die haben irgendwie abgesagt oder sich gar nicht gemeldet, weil die schon auf so einem Level unterwegs sind, dass da so ein Management dazwischen hängt oder eine Booking-Agentur. Und die haben uns vielleicht nicht für ernst genommen oder vielleicht hätten wir da auch früher anfangen müssen, Kontakte zu machen. Vielleicht hätten wir auch mehr Geld auf den Tisch legen müssen. So ist es jetzt im Grunde so eine Underground-Organisation und das passt auch sehr gut zu Joe Hill und der Art, wie er damals Musik gemacht hat.
Du hast selber gesagt, ihr habt Sachen im Magazin der Industrial Workers veröffentlicht. Gehört ihr denn selber zu den Wobblies oder habt ihr da, was für einen politischen Bezug habt ihr dazu?
Ja, für mich sind die Wobblies eine Inspirationsquelle. Ich verfolge auch, was sie aktuell machen, bin aber da nicht besonders aktiv. Ja, ich halte es für einen wichtigen Ansatz. Also genauer gesagt ist es eigentlich die coolste Gewerkschaft, die jemals die nördliche Hemisphäre betreten hat. Im Moment schwächeln sie aber und das schon seit geraumer Zeit. Also der syndikalistische Ansatz ist jetzt nicht der, der momentan die Massen bewegt, der aber wichtige Impulse setzen kann und Ideen am Leben erhält oder zur Wiederbelebung vergessener Ideen beitragen kann, wie Spontaneität, undogmatisches Handeln, fantasievolle Aktionen, do-it-yourself, sich nicht auf Profis verlassen und so weiter. Das ist alles eine Stärke der Wobblies gewesen und ja, für mich ist es eine Inspirationsquelle. Und auch eine Möglichkeit, mit Leuten aus anderen Ländern in Kontakt zu treten.
Und um Joe Hill auch von unserer Seite zu würdigen, spielen wir jetzt eines seiner Lieder, nämlich There's Power in a Union.
There is power, there is power in a band of working folks when they stand hand in hand. That's a power, that's a power that must rule in every land. One industrial union. Be free, then come do your share and they end.
there is power in a band of working folks when they stand.
Mit Syndikalismus und Gewerkschaft geht's auch gleich weiter. Wir haben mit einer Person aus der FAU Dresden geredet und wollten wissen, was es mit der Aktion Bezahlt Wladimir auf sich hat.
Ich bin jetzt am Telefon mit dem Sprecher der Freien ArbeiterInnenunion in Dresden verbunden, die aktuell unter dem Twitter-Hashtag Bezahlt Wladimir in Dresden, aber auch in Berlin einen Arbeitskampf führt. Kannst du zunächst ein paar Worte zu eurer Gewerkschaft sagen?
Ja, also die FAU, also die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion, ist eine Gewerkschaftsföderation aus über 32 Lokalgewerkschaften in Deutschland. Und wir zeichnen uns eben dadurch aus, dass alle Entscheidungen, zum Beispiel über Arbeitskämpfe, aber auch über die Verwaltung, über Mitgliedsbeiträge und so weiter, bei uns in Basistreffen beschlossen werden. Also das kann sowohl die Betriebsgruppe sein oder Branchensektion oder aber eben die lokale Gesamtversammlung. Genau, und ansonsten, was uns ansonsten noch gegenüber anderen Organisationen auszeichnet in Deutschland, die gewerkschaftlich aktiv sind, ist zum einen, dass wir halt sagen, wir wollen eben nicht nur den Kapitalismus verschlimmbessern oder irgendeinen sozialdemokratischen Kompromiss aushandeln, der so eh nicht mehr machbar ist aufgrund der wirtschaftlichen Lage, sondern wir wollen eben die Kompetenzen erlangen, irgendwann mal diese Wirtschaftsordnung zu überwinden und eben in eine geldfreie, ausbeutungsfreie, selbstverwaltete Gesellschaft irgendwie zu gelangen. Mit unseren Fähigkeiten als Arbeiterin.
Okay, vielen Dank. Bezahlt Wladimir, worum geht es denn genau bei dieser Forderung?
Also Wladimir ist ein Kollege von uns, jetzt aktuell 55 Jahre jung, kam aus Bulgarien nach Deutschland, weil ihm hier irgendwie ein bezahlter Lehrgang mit anschließendem Jobangebot versprochen wurde von der Firma, kam mit einem Kollegen. Den Lehrgang hat er gemacht, hat weniger Geld bekommen damals als gedacht und dann wurde nichts aus dem Job. Und da lernte er auf weiterer Jobsuche in Deutschland mit seinem Kollegen die City Archiv GmbH aus Berlin kennen und arbeitete für die mehrere Monate in Dresden an einer großen Baustelle, also mehrere Häuserblocks, die da komplett entkernt wurden, die auch schon ganz paar Jahre leer standen. Und die Arbeitsbedingungen waren eben so, dass sie in einem dieser leerstehenden Häuser untergebracht wurden, also in Räumen, die quasi jahrelang nicht mehr bewohnt waren, wo auch die Leitungen mangelhaft waren, wo es zu wenig Sanitäreinrichtungen gab. Und dort waren mit insgesamt 35 anderen Kollegen aus Griechenland und Bulgarien auf der Baustelle, hatte dort den Job für die City Archiv GmbH und ihren Chef Jordan Genchev, die Geräte auszuteilen, die Arbeitsabläufe zu koordinieren und geriet da halt auch immer wieder in Stress mit dem Chef der City Archiv, weil er sich eben darüber beschwerte, dass er auf der Grundlage der Anweisung von der Firma eben den Arbeitsschutz nicht einhalten kann, dass überhaupt nicht genug Arbeitsschutzartikel für alle verfügbar waren, dass die Bauabläufe schräg waren, zum Beispiel Sachen nicht abgesperrt waren, Bauabschnitte. es eine Reihe von Sanktionen gab, um da wieder Geld aus den ArbeiterInnen rauszuholen. Also zum Beispiel ist ein Kollege laut seiner Aussage vom dritten in den zweiten Stock durch die Decke gebrochen, weil der Innenstelle nicht richtig abgesichert war. Ist im zweiten Stock auf einer Gipskartonplatte gelandet, war selber verletzt. Die Gipskartonplatte war im Arsch und die wurde ihm dann noch mit 80 Euro in Rechnung gestellt. So eine Geschichten, und dann fing es halt eben nach so 2-3 Monaten Arbeit auf der Baustelle auch an, dass immer weniger vom Lohn ausgezahlt wurde. Also eigentlich war ein fester Abschlag vereinbart und da wurde immer weniger bezahlt, sodass sich am Ende, also so in der Mitte des Bauablaufs, konnten sich die ArbeiterInnen dort gerade noch das Essen leisten. Und dann gegen Ende eben nicht mal das. Und der Chef machte so eine Ansage laut den Kollegen, wie: geht halt in die Suppenküche essen, geht halt zur Tafel. Wenn es euch nicht passt, könnt ihr gehen. Es kommen genug hungrige Bulgaren nach. So eine Geschichten. Mhm. Und die Kollegen haben dann sich an die griechische Gemeinde unter anderem gewandt und auch an die IG Bau. Und es gab eine Kundgebung, es gab auch Verhandlungen mit dem Chef. Und da sind erstmal alle mit einem ganz guten Gefühl rausgegangen. Ein Kollege hat da halt besonders die Meinung gegeigt, ein griechischer Kollege. Und alle waren da eigentlich erstmal ganz happy und dachten, sie hätten was geschafft. Und am selben Abend, damals im Herbst 2014, kamen dann aber mehrere Schläger und ein Vorarbeiter der Firma City aktiv, laut Aussage der Kollegen aus Berlin, und schlugen eben den Kollegen da auf der Baustelle, der dort vor allem wortführend war und protestiert hat, fürchterlich zusammen. Also der musste mehrere Tage ins Krankenhaus. Die sollten auch weitere Kolleginnen angegriffen werden, die haben die Schläger dann vertrieben aber. Und dann sind die Leute dort in einen wilden Streik getreten. Das war dann auch der Punkt, wo wir auf den Fall aufmerksam geworden sind und als Gewerkschaft zusammen mit AnwohnerInnen, also es gibt ja eine alternative Nachbarschaftsvernetzung, zusammen mit Leuten, von denen sind wir dann auf die Baustelle, haben versucht, dort Hilfe zu organisieren, haben auch nochmal mit dem Herrn Genschel verhandelt, haben da auch erreichen können, dass ein Teil der Löhne gezahlt wurde, also bei den meisten so bis die Hälfte. Wir haben dann versucht, mit den Kollegen eben mehr Widerstand aufzubauen, zu sagen, ey, wir gehen mit euch vor Gericht, ihr kriegt Pennen, ihr kriegt DolmetscherInnen. Das hat tatsächlich aber eben nur Vladimir angenommen, dieses Angebot, weil der Rest entweder zu pleite war und weiter musste, um irgendeine Arbeit zu finden, oder sich nichts davon erhoffte. Jetzt sind wir eine ganze Weile gerichtlich gegen die City aktiv vorgegangen, weil die Firma dann auch einfach weg war. Also es gab nur einen Briefkasten in Berlin. Der Chef war untergetaucht, und im Zuge dieses gerichtlichen Konflikts sind wir dann aber auch auf eine aktuelle Firmenanschrift gestoßen. Ziemlich skandalös, vom Dresdner Arbeitsgericht wurde unsere Klage abgewiesen. Mit der Begründung, es wäre unzumutbar, die Zeugin aus Bulgarien zu befragen für das Gericht. Und das folgte dann auch sehr willentlich den abstrusen Erklärungen der City Aktiv GmbH. Und das war dann der Punkt, wo wir uns entschlossen haben, jetzt eben nicht mehr auf die Gerichte zu warten, sondern einfach eine außergerichtliche Kampagne zu machen mit Online-Petitionen, mit Kundgebungen, mit Protestanrufen bei der City Aktiv GmbH, Druck zu machen, Öffentlichkeit aufzubauen und sie eben ohne den Umweg über den Staat irgendwie zum Zahlen zu zwingen.
Ihr habt ja am vergangenen Wochenende eine Kundgebung in Berlin gemacht, vor der Firmenzentrale, so wie ich das verstanden habe. Kannst du dazu berichten, wie war das? Kamen da Leute? Gab es eine Reaktion?
Ja, also genau, für uns war es ganz gut. Wir sind eben mit der FU aus Dresden mit ein ganz paar Mitgliedern hingefahren, haben dann vor Ort noch lokale UnterstützerInnen getroffen. Schade war da ein bisschen, dass man schon mal wieder gemerkt hat, dass, wird ja auch immer so ein bisschen gesagt, das Berliner Mobilisierungspotenzial für Sachen, die nicht autonome Kernthemen sind, immer recht gering ist. Das hat sich da auf jeden Fall geteilt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es in Grünau war oder dass es Sonntag war, aber auf jeden Fall kam aus Berlin sehr wenig zustande. Also wir waren mehr Leute von außerhalb in dem Moment. Da würde ich hoffen, als sollten wir nochmal die Nötigkeit haben, dort nochmal die City Aktiv GmbH zu besuchen, dass sich das noch ändern kann. Und ansonsten sind wir da durch die Ortschaft gezogen, also durch Bohnsdorf konkret, haben AnwohnerInnen informiert, hatten mehrere Zwischenkundgebungen und haben dann eben recht lange vor den Geschäftsräumen der City Aktiv GmbH eine Kundgebung abgehalten, wo die Polizei auch, sehr verängstigt war, sag ich mal. Also wir wurden nicht sehr nah an das Gebäude rangelassen, mit der Begründung, Mensch hätte da Angst vor direkten Aktionen. Die Polizei hatte uns auch direkt gesagt, sobald es irgendwie in Beleidigung oder Drohung geht, werden die entsprechenden sofort von der Kundgebung aus verhaftet. Also es waren schon ganz schöne Ansagen der Berliner Polizei da auch. Genau, und da auf der Kundgebung haben wir eben den Fall zum einen thematisiert, den AnwohnerInnen erklärt. Zum anderen ging es aber auch darum, wie können ArbeitnehmerInnen, die eben nicht aus, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben und irgendwie auf dem Bau arbeiten, wie können die solidarisch sein im Arbeitsalltag mit migrantischen Kollegen, mit mobilen Kollegen. Und dann haben wir eben noch über dieses Ausbeutungssystem auf deutschen Baustellen allgemein geredet, weil dieser Fall von Vladimir, der ist eben ganz, ganz exemplarisch, ne? Sehr ähnlich war es ja bei dem Berliner Fall der Mall of Shame, sehr ähnlich war es auch bei einem Fall, den die FU Freiburg mit 14 polnischen Kollegen gerade durchkämpft. Also uns begegnet dieses System, wir kalkulieren damit, dass die Leute nicht vor Gericht ziehen, dass sie nicht die sprachlichen Kenntnisse, die finanziellen Möglichkeiten haben, hier in Deutschland ihr Recht einzufordern und machen damit Haufen Profite. Das ist, glaube ich, gerade in jeder größeren Stadt Deutschlands anzutreffen. Mhm. Und das haben wir halt auch kritisieren wollen und die Resonanz von den AnwohnerInnen und Passantinnen, die wir getroffen haben, mit denen wir diskutiert haben, war auch sehr, sehr gut. Also gab es viel Verständnis, haben wir viele Schulterklopfen gekriegt, direkt noch auf der Innenkundgebung Mitglied geworden. Also von daher war es eine gute Kundgebung und die CDU Aktiv GmbH hat auf jeden Fall, die standen alle an den Fenstern, haben geguckt, haben Fotos gemacht, haben seitdem auch die Telefone abgestellt von der Firmenadresse, also fühlen sich offensichtlich bedrängt von den Protesten.
Ja, was ist denn der aktuelle Stand? Ich habe gelesen, dass der Kollege mittlerweile in Bulgarien ist. Wie macht ihr da gerade weiter?
Ja, der Kollege muss aus privaten Gründen vor allem wieder zurück. Finde es sehr, sehr schade. Wir stehen aber in relativ regen Kontakt, koordinieren alles mit ihm. Und ja, die City Aktiv GmbH verweigert jedes Gespräch weiterhin, also will da ganz offensichtlich den Fall aussitzen. Und unser Ziel ist es jetzt natürlich, ihr zu zeigen, dass die Strategie nicht aufgehen wird. Also wir sagen jetzt auch allen UnterstützerInnen, allen Unterstützern, das wird auf jeden Fall ein Fall sein, wo wir einen langen Atem brauchen, wo ihr immer mal wieder die Antworten müsst. Protest-E-Mails schicken, wo es auch im schlimmsten Fall in einem Protest noch Kundgebungen geben könnte. Und wir wollen den Kampf einfach wirklich so lange führen, bis die City Aktiv GmbH aufgibt. Einfach auch aus dem Grund, dass es gerade in diesem Segment Baumigration viel Schwarzarbeit gibt, viel undokumentierte Arbeit, wo Kolleginnen von vornherein vor Gericht keine Chance hätten, ihre legitime Kohle auch von Gerichtswegen zugesprochen zu kriegen. Und deswegen wollen wir quasi als FU Dresden jetzt auch eine Taktik etablieren, dass wir solchen Unternehmen sagen, okay, ihr könnt zwar versuchen, es auszusitzen, aber es lohnt sich im Prinzip eigentlich nicht für euch. Das, was sich lohnen würde, wäre, sobald wir auf der Matte stehen, zu bezahlen, damit ihr wieder Ruhe habt. Und ich glaube, da sind wir zumindest auf einem ganz guten Weg. Ne? Also die City Aktiv GmbH ist im Internet gerade vor allem durch den Kampf zu finden. Wie gesagt, ihre Kommunikationsmöglichkeiten haben sie im Prinzip abgestellt. Also auch verwehren sich dementsprechend auch neue Kunden in dem Moment, wo sie das machen. Also das Unternehmen wird da schon sehr, sehr bedrängt, glaube ich, gerade durch den Protest und durch die UnterstützerInnen auch.
Da die komplette Version leider nicht in unseren Podcast passte, werden wir sie in den nächsten Tagen auf unserem Blog veröffentlichen. Quer.
Quer.
Queer.
Quer.
Quer.
Queer.
Queer.
Quer.
Quer gelesen.
And now for something completely different.
Nachrichten mal anders gelesen.
So, auf meine Uhr ist es jetzt 8:15. Zeit für die Nachrichten.
Merkel für komplexe Abschottung. Neuer Vorstoß von der bundesdeutschen Kanzlerin in der Migrationspolitik. Für Merkel ist klar, simple Abschottung wird das Problem nicht lösen. Vielmehr müsse ein europaweit koordiniertes und komplexes Abschottungskonzept her. Alternativ sei auch denkbar, weiter aktiv daran zu arbeiten, das Leben in Deutschland noch viel unangenehmer und unattraktiver zu machen als bisher. Hier sieht sie Regierung, Opposition sowie die deutschen WählerInnen auf einem guten Weg.
Der Kaiser erkrankt schwer. Fußball-Deutschland bleibt krank. Der sogenannte Kaiser, und dieser Tage beginnen die anderen Medien tatsächlich die Monarchie im deutschen Fußball in Frage zu stellen, erlitt einen Schwächeanfall und eine Sehnenscheidenentzündung dazu. 4 Tage lang aß er nichts, weil er ohne Unterlass am Unterschreiben von Dokumenten war. Auf die Frage einer Reporterin, was er denn genau unterschrieben hätte, antwortete Franz Beckenbauer, er könne dazu nichts sagen. Er hätte schließlich nicht hingeschaut. Aktivistinnen aus dem Bereich der Stadtteilkämpfe sind emsig darum bemüht, ihnen weitere Kulturausgaben des DFB in Höhe von 6,7 Millionen Euro zugunsten des Mietshäuser-Syndikats unterschreiben zu lassen.
Sorge um Solidarität. Der Arbeitgeberverband äußerte Befürchtungen, wonach eine mögliche Begrenzung der Leiharbeit die Handlungsfähigkeit von Firmen einschränken könnte. Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Rainer Dulger, erklärte, welche sozial unvertretbaren Folgen eine Beschränkung der Leiharbeit haben könnte. Unternehmer wie er seien dann gezwungen, alle 18 Monate die Belegschaft auszuwechseln. Der zeitliche Mehraufwand durch Personalsuche und Formalien würde es nahezu unmöglich machen, dann noch solidarisch zu sein, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und beispielsweise Benefizveranstaltungen zu besuchen.
Philologen verrennen sich bei der frühen Begriffsaufklärung. Der Philologenverband Sachsen-Anhalts sah sich aufgrund einer kontroversen Auseinandersetzung innerhalb der eigenen Organisation zu einer außergewöhnlichen Erklärung gezwungen. Die SprachwissenschaftlerInnen, die sich mit dem Beginn der Neufologien zu Zeiten der Aufklärung beschäftigen sollten, übersahen die eigentliche Bedeutung der Aufgabe und begannen sich mit der Jugendsprache in Bezug auf die Aufklärung zu beschäftigen. Obgleich der Biologenverband Einspruch erhob, meinte der Philologenverband Sachsen-Anhalts in einer außergewöhnlichen Erklärung, sexuelle Analysen von Bio-Deutschen und Nicht-Bio-Deutschen anstellen zu müssen. Echte Bio-LehrerInnen zeigten sich über die pubertären Ausfälle des Verbands entrüstet und peinlich berührt.
Unglaublich, was da wieder alles los war. Mit einem nachrichtigen Thema geht's auch gleich weiter. Wir wollen mal sehen, wo sich die Anarchie diesmal rumgetrieben hat.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Wie jeden Monat haben wir uns auch dieses Mal wieder durch Berge von Webseiten gewühlt, um zu sehen, wo sich die Anarchie versteckt hat. Wir legen gleich mit etwas Erfreulichem los. Im Spielbericht zum Fußballspiel zwischen Fürth und dem 1. FC Kaiserslautern auf der betzebrennt.de heißt es:
Auf der Tribüne der Fürther Fans konnte manch einer noch gar nicht fassen, was da passierte. Als der FCK schon wieder marschierte und durch Kaspar Pschibylko auf 3:2 stellte.
Dass sich da anarchische Zustände einstellen, verwundert uns nun gar nicht, denn so geht es weiter.
Stefan Rutenbeck brüllte hilflos Anweisungen an sein Team, während sich Ersatzspieler, Trainer und Spieler des FCK in den Armen lagen und im Gästeblock wilde Jubelanarchie herrschte.
Wir würden auch in Jubelanarchie verfallen, wenn Teams und andere Angestellte endlich den Anweisungen nicht mehr folgen und damit die Chefrollen völlig demontieren würden.
Einen bösen Domino-Effekt befürchtet Justizminister Heiko Maas, wie die Welt berichtet. Die aktuelle Situation beschreibt der SPD-Politiker so:
Im Moment ist der Zustrom unkontrolliert und die Leute gehen dahin, wo sie hinwollen.
Falls, so zitiert ihn die Zeitung weiter,
Deutschland und andere Länder auf der Balkanroute Flüchtlinge an ihren Grenzen künftig zurückweisen.
Würde dieser Umstand noch zu einem
anarchischen Dominoeffekt
führen? Na, das wollen wir doch hoffen, dass es eine massive anarchische Antwort auf ein derartiges Vorgehen gibt.
Was Nettes gibt es auch im österreichischen Magazin Die Presse zu entdecken. Es berichtet über wandernde Amöben, also Einzeller, die sich in großen Haufen zusammenschließen und kooperieren. Der Vergleich mit einem Bienenschwarm wird jedoch als ungenügend befunden, denn
der Bienenstaat ist eine harte Diktatur, deren Regentin alle anderen mit chemischen Mitteln manipuliert. Die Einzeller arbeiten auch mit Chemie, aber bei ihnen herrscht milde Anarchie. Keine Macht für niemanden.
Einzeller und ein Zitat von Rio Reiser in einem Satz. Cool.
Wir fragen uns, ob die neue Miss Schweiz das mit den Einzellern auch wüsste. Loriane Zalin, die den Schweizer Miss-Wettbewerb gewonnen hat, mag nämlich antike Dramen und die Anarchie. Sie sagt:
Ich bin deshalb skeptisch, wenn mir jemand einreden will, der Kapitalismus bleibe nun für alle Zeiten die einzige mögliche Gesellschaftsform. Ich glaube, dass ein freieres Zusammenleben möglich ist. Der Mensch ist besser und zu höherem fähig, als heute viele glauben.
Und mit einer Miss Anarchie hätten wir nun wirklich nicht gerechnet.
Vielleicht habt ihr auch schon von dem neuen Film über Beate Zschäpe gehört. Die hört nämlich nicht nur U2, sondern hat auch in einem Thriller mitgespielt, dessen Trailer wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.
In einer Welt mit einem Verfassungsschutz, bei dem jeder Dreck am Stecken hat, wird eine Frau plötzlich zum Problem.
Wenn sie auspackt, dann sind wir alle dran. Egal ob Frau Mann oder Frau.
Dieser Anwalt, ich wusste es doch.
Wird sie offenlegen, was so viele haben verschleiern wollen? Was ist von einer Person zu erwarten, wenn sie nichts mehr zu verlieren hat? Diesen Winter kommt ans Tageslicht, was hätte verhindert werden müssen.
Die Kanzlerin hat Ihnen heute ihr vollstes Vertrauen ausgesprochen.
Wir werden uns drum kümmern. Ein für alle Mal. Ein für alle Mal.
Heißt das jetzt, dass ich nicht mit dem Ku Klux Klan beitreten kann?
Erleben Sie den unangenehm vorhersehbaren Psychothriller im epischen, nicht Double, sondern Triple, Direct-to-VHS, Feature-Blockbuster-Release. Chepe und der kleine, braune Maulwurf.
Kleiner Maulwurf, du bist nicht groß. Doch wenn du auftauchst, ist stets was los.
Als Linktipp wollen wir euch diesen Monat die Seite sproutdistro.com empfehlen. Auf dieser Seite veröffentlicht ein Kollektiv aus Michigan, also aus den USA, Scenes über direkte Aktion, Entscheidungsfindung und anarchistische Theorie und Praxis. Bevor wir euch in die Feiertage entlassen, spielen wir erstmal noch ein Lied, nämlich Frohe Weihnacht von Tapete.
Das ist kein Frieden, Frieden wäre allumfassend, nicht regional begrenzt, kein Geschäft mit Waffen. Leben und lieben und lieben und leben lassen. Und im Falle des Falles alles für alle. Frieden wäre nix für niemand, keine Business-Spieler, keine Börse, keine Banken, kein Faschist nie wieder. Kein Smog in den Städten, schwarzes Gold oder Fracking, kein Tropf hängt an Sekten, kein mein Gott ist am besten. Keine Form von Zerstörung, nur der natürliche Verfall und das Altern in Würde. Ich hab nur eine Ahnung, aber herrscht da wirklicher Frieden, dann wird das Leben wohl eine Phase der Sammlung. Ist aber nach wie vor nur eine Frage des Anschwungs, nur eine Frage nach dem Rahmen der Handlung. Aus welchem Land du wo ankommst, eine Frage ob Mann oder Frau, eine Frage der Farbe der Haut, aber zuerst eine Frage des Geldes. Und mit Geld ist das so, man verliert oder behält es. Vor allem hat man es oder hat es eben nicht. Normale Erkenntnis, normale Systemkritik. Normale Systemkritik gar nicht so einfach, einsortiert unter dem Titel Frohe Weihnacht. Normal deshalb, weil sie normal sein sollte, so normal wie für Christen der Weihnachtsstollen. Heizung aufdrehen, heiße Dusche, aus dem Ofen duftet der Kuchen. Schön den Baum schmücken, draußen schneit es, die Illusion ist perfekt, es ist leise. Im Kreis der Familie und allein in der Kneipe, verstecken und schweigen, in der Hoffnung auf bessere Zeiten, mit besseren Bildern, auf wie auch immer die Teile dann heißen. Frieden wäre machbar, aber wer will schon teilen, wer will schon Nachbarn? Tausende Bürogebäude stehen leer, aber korrupte Politiker behaupten, es wäre nicht genug Platz da. Das geht durch als Metapher, ich schneide eine Fratze und Socki und dafür Lacher. Genug Unterhaltung, genug gebetet, jetzt wird weit davon, wer springt auf den Zug geredet. Die Gewinner sind die, die die richtigen Eltern haben, okay. Nur manche gehen auf dem letzten Zahn, andere suchen nach Wegen, dem System zu entgegnen und widerstehen seinem entsetzten Charme. Hab keine Lösung, beobachte nur, wie Vogelbeobachter, zerstörte Natur. Ich weiß, ihr wisst es, alle wissen alles. Die Frage ist doch, wieso lässt man sich gefallen? Die Ohnmacht, diese Kriege, tatenlos mit ansehen zu müssen, legt das System in die Wiege. Und die Ohnmacht wird dezent verdrängt, bis zur Demenz, Aktion wird verschenkt. Die Situation wird sich selbst überlassen, irgendwo im Netz zwischen Hetze und gefällt mir nicht. Normale Systemkritik gar nicht so einfach, einsortiert unter dem Titel Frohe Weihnacht. Normal deshalb, weil sie normal sein sollte, so normal wie für Christen der Weihnachtsstollen. Heizung aufdrehen, heiße Dusche, aus dem Ofen duftet der Kuchen. Schön den Baum schmücken, draußen schneit es, die Illusion ist perfekt, es ist leise. Im Kreis der Familie und allein in der Kneipe, verstecken und schweigen, in der Hoffnung auf bessere Zeiten, mit besseren Bildern, auf wie auch immer die Teile dann heißen.
Damit sind wir auch schon am Ende unseres Monatsrückblicks angekommen. An dieser Stelle möchten wir auf jeden Fall noch eine Ankündigung loswerden. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir zahlreiche Kontakte in aller Welt. Um diese anderen Menschen in ihrer Radioarbeit zu unterstützen, sammeln wir gerade Geld. Außerdem organisieren wir ein internationales Radiotreffen in Berlin, für das wir auch dringend Kohle brauchen, um Leuten aus Übersee die Teilnahme zu ermöglichen. Wenn ihr also gerade noch ein paar Tacken übrig habt, dann kommt doch am 19.12. in die B-Lage in Neukölln. Wir verwöhnen euch mit Küfa, Soli-Cocktails und einem Film. Spenden nehmen wir natürlich auch so gerne entgegen. Schreibt uns einfach. So, das war's aber jetzt. Über Feedback und Vorschläge freuen wir uns immer. Schreibt uns einfach unter aradio-berlin@riseup.net oder schaut auf unsere Webseite aradio.blogspot.de. Schöne Feiertage euch allen, bis nächstes Jahr.
Una vez luchó contra el Ben, encara no te encara, en la testa, y esta pera la festa. Esta pera la festa. Y esta pera la festa. Con la paloma.